Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Guten Tag und willkommen zum letzten Rabe Info dieser Woche. Es ist Freitag, der 4. Dezember. Das sind die Themen heute. Große Wertschätzung für Berns Freiwilligenarbeit, Sport und Kunst für Menschen mit Beeinträchtigungen erhalten den 20. Berner Sozialpreis. Dann ökologische Seifenkooperative statt kapitalistische Baustofffirma, wie griechische Arbeitnehmende sich in der Krise selbst organisieren. Und am Schluss der Sendung gibt es wie jeden Freitag den Radioblog. Da lässt heute der Klimawandel die Niederlande in den Fluten versinken. Die Bevölkerung findet ein neues Zuhause in der Schweiz. Und das Rabe Info gibt es deshalb jetzt auch in Holländisch. Am Mikrofon begrüßt Lucia Vasella.
Rabe Info.
Zuerst die aktuellen Meldungen von unserer Praktikantin Veronika Köppel.
Das portugiesische Parlament hat endlich das Programm der neuen Regierung abgesegnet. Die rechte Opposition unterlag mit 107 zu 122 Stimmen der neuen linken Regierung. Portugal hat vor 3 Wochen erstmals seit vielen Jahren eine linke Regierung gewählt und damit eine lange Ära der Konservativen in Portugal beendet. Ministerpräsident António Costa zeigt sich erfreut, sein Land habe nun endlich eine funktionierende Regierung. Lange war unklar, ob die neue linke Regierung ein Programm aufstellen kann, das auch das Parlament akzeptieren würde. Nach der Slowakei klagt nun auch Ungarn vor dem Europäischen Gerichtshof. Es geht um die Flüchtlingsumverteilung, welche die EU Ende September beschlossen hatte. Die Slowakei und Ungarn waren von Anfang an gegen diesen Beschluss und klagen jetzt die EU vor dem Europäischen Gerichtshof an. Die beiden Länder sollen je rund 2300 Flüchtlinge aufnehmen und selbst die sind der slowakischen Regierung zu viel. Denn Präsident Roberto Fico hält Muslime generell für ein Sicherheitsrisiko. Der ungarische Präsident Viktor Orban startet derweilen eine groß angelegte Medienkampagne gegen die Flüchtlingsquote. Auch bei schlechter werdenden Wetterbedingungen flüchten Menschen aus Krisengebieten aus dem Nahen Osten über den gefährlichen Seeweg nach Europa und riskieren ihr Leben. Ärzte ohne Grenzen und Greenpeace haben darum eine gemeinsame Rettungsaktion gestartet. An der Seegrenze der Türkei und Griechenland sind sie mit Ärzten und einer erfahrenen Hochseekrew vor Ort. In den letzten 10 Tagen rettete Greenpeace über 100 Menschen in Seenot. Mit 6 Schlauchbooten unterstützen sie die Küstenwache vor Ort. Das Team von Ärzte ohne Grenzen übernimmt die medizinische Erstversorgung und den schnellstmöglichen Transport in die Spitäler. Aber ein großer Teil der Hilfe vor Ort leisten immer noch freiwillige Privatpersonen. Beide Organisationen fordern nun Europa auf, endlich sichere und legale Flüchtlingsrouten über Land zu organisieren. Diese Verantwortung müsse Europa übernehmen, um weitere Katastrophen zu verhindern. Und zu Bern. Nun ist bekannt, was den Bombenalarm in Bern von letzter Woche ausgelöst hat. Es war ein Kunstobjekt, eine Figur aus Draht, Ton und Plastik, die aussah wie Sprengstoff. Mit einem lauten Knall war am vergangenen Mittwoch der Gegenstand beim Bahnhofaufgang Neuengasse gesprengt worden. Bereits am gleichen Tag war bekannt gegeben, dass der Gegenstand nicht gefährlich war. Die Figur hatte ein Schüler der Schule für Gestaltung Biel gebastelt und in der Nähe des Bahnhofs abgestellt. Sie war etwa so groß wie eine Handfläche. Dies ergaben Recherchen der Zeitung Der Bund. Der Schüler habe ein sehr schlechtes Gewissen. Und zum Wetter. Am Wochenende zeigt das Thermometer nachts keine Minuszahlen mehr an. Und neben den klassischen Winternebelbänken kann auch die Sonne ab und zu genossen werden. Auch Anfang nächste Woche bleibt es relativ warm bei 9 Grad und auch die Sonne schafft es immer wieder bis zu uns.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Seit 20 Jahren vergibt die Stadt Bern jedes Jahr 1 bis 3 Preise an die zahlreichen Freiwilligen, welche sich gratis und franko für den Zusammenhalt der Gesellschaft einsetzen. Gestern wurde der 20. Berner Sozialpreis verliehen. In den Genuss von je 5.000 Franken kamen 2 Projekte, die sich für Menschen mit Beeinträchtigungen einsetzen. Rolling Thunder ist ein etwas anderer Hockey-Club, nämlich ein Elektrostuhl-Hockey-Club, und das Atelier Rolling bietet Menschen mit einer psychischen Behinderung einen Raum für künstlerische Aktivitäten. Michael Spahr hat mit den Preisträgern und Preisträgerinnen gesprochen.
Gitarrenklänge untermalen die feierliche Verleihung des 20. Berner Sozialpreises. Je 5.000 Franken gehen an 2 Organisationen, die von Freiwilligen getragen werden. Damit will die Stadt Bern der freiwilligen Arbeit ein Zeichen der Wertschätzung setzen. Einer der überglücklichen Preisträger ist Heinz Lauener. Er arbeitet regelmäßig im Atelier Rolling im Kulturzentrum Progger, das ihm die Möglichkeit bietet, Skulpturen zu schaffen.
Ich bin sehr positiv überrascht, was wir den ersten Preis gewonnen haben. Und bin sehr, sehr froh, wirklich, was ich im Rolling arbeiten kann, weil das sonst fast nirgends möglich ist für Menschen wie ich, wo sich kein eigenes Atelier leisten können und eine psychische Beeinträchtigung haben, so wie ich. Wir können uns dort entfachen, man kann alleine dort gut arbeiten und wenn man die Gesellschaft sucht, sind auch immer Leute dort mal.
Eine, die viel dort ist und Heinz Lauener und seine Künstlerkollegen betreut, ist Sophie Brunner, selber Künstlerin. Eine wichtige Motivation, im Atelier Rolling aktiv zu sein, ist, dass dort der Kunstbegriff weniger starr angewandt wird als andernorts. Im Atelier wird jeder und jede zum Künstler oder zur Künstlerin.
Unser Anliegen ist auch, diese künstlichen Begriffe von Outsider-Art, Mainstream-Art ein bisschen zu vermischen und ja, Experimente jeglicher Art durchzuführen.
Lachend nimmt Sophie Brunner den Berner Sozialpreis entgegen. Seit 4 Jahren gibt es das Atelier Rolling. Jährlich leisten dort Freiwillige 1600 Stunden unbezahlte Arbeit. Statt Geld gibt es eine andere Form von Lohn.
Das Projekt an sich ist für mich wie ein Kunstprojekt oder ein Soziokunstprojekt. Man weiß nicht genau, wo es hingeht. Es ist sehr viel möglich und das zusammen etwas zu kreieren, inspiriert mich sehr. Und dann halt auch die Arbeiten der verschiedenen Künstler sind jede für sich ein Universum.
In einem anderen Universum agiert der Verein Rolling Thunder. Der rollende Donner ist ein E-Hockey-Club. Was das für ein Sport ist, erklärt Trainerin Isabel Pulver.
Es ist zu vergleichen mit Unihockey oder Eishockey. Der Unterschied ist, dass alle Spieler in einem Rollstuhl sitzen, der elektrisch gefahren wird. Es hat Spieler, die haben den Schläger in der Hand. Der Goalie plus mindestens ein Feldspieler muss den Schläger direkt am Rollstuhl angemacht haben. Und als Spezialregel gibt es, dass der Ball, was sein Unihockeyball ist, nicht höher wie 20 cm gespielt werden darf, weil die Spieler einfach keine Motorik haben, den Ball nicht abwehren könnten, wenn er höher gespielt wird.
Es gibt kaum einen anderen Sport, den Menschen, die in einem Elektrorollstuhl sitzen, machen können. Und es fordert viel Betreuung. Für jeden Hockeyspieler und für jede Hockeyspielerin gibt es eine Person, die beim Ausüben des Sports hilft. 14 Freiwillige leisten hier pro Jahr etwa 5.000 Stunden unentgeltliche Arbeit. Eine von ihnen ist Isabel Pulver.
Für mich ist der Sport im Leben sehr wichtig, für mich privat. Und so bei den E-Hockeylern, da geht es um den Sport und es geht nicht um die Behinderung der Personen. Und das motiviert mich, mit ihnen zu arbeiten.
Die Rolling Thunder aus Bern gehören zu den Top-Teams des Schweizer E-Hockey-Verbands. Sie haben schon 6-mal die Meisterschaft gewonnen. Daniel Pulver ist ebenfalls Trainer des Vereins und auch er ist beflügelt vom Berner Sozialpreis.
Ja, im Moment in der laufenden Meisterschaft nach 2 Spieltagen haben wir 5 Siege und eine Niederlage auf dem Konto. Es sieht recht gut aus. Einige Spieler sind etwas angeschlagen, darum kommt jetzt die wohlverdiente Weihnachtspause und dann geht es im Januar wieder voll los und wir möchten gerne den Titel verteidigen und dann im nächsten Jahr an 1 bis 2 internationalen Turnieren erfolgreich auftreten.
Und da kommen die 5'000 Franken von der Stadt Bern gerade recht. Das zahlt nämlich die Hälfte einer Car-Miete, die nötig ist, um an einem internationalen Turnier mitzumachen. Doch am Schluss geht es beim Berner Sozialpreis nicht ums Geld, sondern grundsätzlich um die Anerkennung für die geleistete Freiwilligenarbeit. Und die wird an der Preisverleihung auch am Schluss der Veranstaltung noch einmal akustisch untermalt.
Rabe Info.
Früher produzierten sie Baustoffe, jetzt ökologische Seife. Früher hatten sie einen Chef, jetzt arbeiten sie im Kollektiv. Die Beschäftigten der griechischen Fabrik Viome in Thessaloniki. Im Zuge der griechischen Finanzkrise flohen die ehemaligen Fabrikinhaber vor dem drohenden Konkurs und hinterließen die Angestellten ohne Lohn und ohne Sozialplan. Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation besetzten die Angestellten die Fabrik und führen das Geschäft nun als selbstverwaltete Kooperative weiter. Biome gilt seither als Modell der Selbstverwaltung in Griechenland. Doch nun droht der Seifenkooperative das Aus. Heike Demmel von Radio Korax in Halle sprach dazu mit John Malamantinas, ein freier Journalist, spezialisiert auf Selbstorganisation. Er erklärt, wie es zur Fabrikübernahme gekommen ist.
Es ist ja so, dass die Biome-Arbeiter vor ein paar Jahren von ihrer Firmenleitung verlassen worden sind. Biome war ein erfolgreiches Unternehmen unter der Gesellschaft Philkeram Johnson. Die Familie Philippou hat sich von einem Tag auf den anderen aus dem Staub gemacht. Die Arbeiter waren bereits da monatelang unbezahlt. Sie waren schon selbst in Streik getreten und hatten auch gefordert, dass sie ihre Löhne ausgezahlt bekommen und dass deren Fabrik unter normalen Umständen fortgesetzt wird. Aber es ist so gekommen, dass die Familie sich aus dem Staub gemacht hat, die Firmenleitung, und die Arbeiter sich gesagt haben, nee, wir wollen uns sozusagen nicht verarschen lassen wie 1000 anderen Arbeiter in Griechenland, wo sich auch die Firmenleitung aus dem Staub gemacht hat. Und wir nehmen das Glück, unser Glück in unsere Hände. Und sie haben sich entschieden, die Produktion hin zu ökologischen Reinigungsmitteln mit Hilfe und Know-how von sozialen Bewegungen umzustellen.
Wie lief denn dieser Übergang ab? Also war das relativ einfach, als sie sich aus dem Staub gemacht haben, oder war es ein harter Kampf?
Natürlich war es ein harter Kampf, weil einerseits das Erwerbslosengeld in Griechenland ja nur ein Jahr gilt. Es gibt keine Sozialhilfe. Das heißt, die Arbeiter mussten monatelang erstmal, bevor sie die Produktion umstellen, einfach von Sachspenden und Geldspenden leben halt. Das hat halt geklappt, weil sie halt mittlerweile gut vernetzt waren mit solidarischen Strukturen in ganz Griechenland. Die haben sogar Unterstützung auch außerhalb Griechenlands erfahren, wo sie zu mehreren Veranstaltungen auch in Deutschland eingeladen worden sind. Und irgendwann mit Rezepten und Know-how von Leuten, die schon sowas gemacht haben, also ökologische Reinigungsmittel zu produzieren für den häuslichen Gebrauch, haben sich entschieden, ja, wir machen es und wir trauen es. Seitdem leben sie natürlich in einem prekären Arbeitsverhältnis. Die Auszahlung ist sehr gering, ist von 10 bis 20 Euro pro Tag. Das heißt, die kommen insgesamt im Monat ja auf den Mindestlohn, wenn es gut läuft. Und sie versuchen dann seitdem die Legalisierung des Betriebs voranzutreiben. Weil es geht einmal natürlich darum, wem gehört das Grundstück? Das gehört ja immer noch der Firma. Und auf welcher Grundlage operieren sie? Auf welcher Gesetzesgrundlage? Von Kooperativen oder solidarischer Ökonomie?
Konnten Sie denn da überhaupt alles übernehmen? Weil manchmal ist es ja auch wirklich so, dass dann die Firmenleitung geht, aber auch noch schnell alle möglichen wertvollen Maschinen abbaut und mitnimmt.
Naja, die haben sich darum gekümmert, ziemlich schnell die Fabrik zu besetzen. Einerseits das Lager, in dem noch Baumaterial im Wert von mehreren Millionen Euro stehen. Das ist sozusagen durch die Arbeiter beschlagnahmt worden sind. Und dann haben sie sich gekümmert auch um den Erwerb der Maschinen, die dort sind. Natürlich ist das alles im Moment aber nicht einsetzbar oder verwertbar für die Arbeiter selbst. Die ganze Produktion der ökologischen Reinigungsmittel basiert auf eine, ich würde sagen, mittelalterliche Manufaktur, also sehr viel Handarbeit.
Und wie war das Verhalten jetzt der früheren Chefs, also die Familie Filippo, der das gehörte?
Naja, die sind einfach abgehauen. Es ist auch so, dass es auch Verfahren laufen gegen die Familie Filippo, gegen die Eigentümerin von Viome, wo es darum geht, dass sie Gelder hinterzogen haben und natürlich sehr viele Schuldner bedienen müssen.
Die Beschäftigten von Viome hatten ja auch einige Hoffnungen in die neue Regierung Syriza gesetzt. Können Sie darauf noch bauen?
Ja, es ist ja so, dass Alexis Tsipras schon im März 2013 Viome persönlich besucht hat, die Fabrik wirklich besucht hat mit einer großen Gruppe von Journalisten und anderen Syriza-Politikern. Und damals hat er versprochen, also einerseits hat er natürlich gelobt, das Projekt, dass es ein großes Beispiel ist, wie alternative Wirtschaft in Griechenland aussehen kann. Und zweitens hat er versprochen, sich zu bemühen, dass es eine politische Lösung um den Fall Viome gibt. Dass es einerseits eine bessere Gesetzesgrundlage für Kooperativen und alternative Ökonomie bereitgestellt wird vom griechischen Staat und andererseits das Insolvenzrecht bearbeitet wird, so dass Viome von der Gefahr der Zwangsversteigerung wegkommt. Das alles wurde natürlich nicht realisiert. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einmal natürlich, dass der Fokus natürlich in die Auseinandersetzung in der Eurozone mit den Gläubigern gelegen hat und zweitens, dass Viome aus der Sicht der Arbeiter ausgenutzt wurde als ein Erfolgsprojekt, wie Griechenland anders funktionieren könnte. Und das gilt nicht nur für Viome, sondern auch für andere Fälle in Griechenland, wie den Kampf gegen die Goldminen in Chalkidiki, in Nordgriechenland, wo die Menschen weiterhin immer noch auf die Einlösung der Versprechen warten. Erfreulich ist aber, dass 43 Abgeordnete von Syriza vor ein paar Tagen eine Parlamentsanfrage gestartet haben, um den Fall von Viome öffentlich bekannt zu machen und politischen Druck aufzubauen.
Soweit John Malamatinas, freier Journalist aus Griechenland.
Rabe Info. Radioblog.
Zurzeit debattiert die Weltgemeinschaft in Paris über ein neues Klimaabkommen. Laut verschiedenen Medienberichten ist die Anfangseuphorie allerdings verflogen. Die UNO-Staaten tun sich auf einmal schwer, verbindliche Maßnahmen gegen die Erderwärmung zu beschließen. Wenn Paris scheitert, droht der Klimawandel weiter im Schnelltempo fortzuschreiten. Schon jetzt versinken einzelne Inseln in den Ozeanen. Bremst der Mensch in Zukunft nicht die CO2-Emissionen, werden wohl ganze Landstriche unter Wasser gesetzt. Inforedaktor Michael Spahr befürchtet, dass dann auch die Niederlande Geschichte sein wird und dass dann 20 Millionen Menschen irgendwo in Europa neu angesiedelt werden müssen. Warum nicht in der Schweiz? Seit der Euro 08 wissen wir, die geselligen Holländer und Holländerinnen passen ganz gut ins Straßenbild von Bern. Und falls Bern zu einer niederländischen Niederlassung würde, müssten wir auch bei Rabe umdenken. Dann könnte das Info so tönen wie unser heutiger Radioblog.
Rabe Info.
Hartelijk welkom, dames en heren, bij het info van de 4e december op Rabe. Vandaag praten we niet over de veranderingen van het wereldklimaat, maar we hebben een heel bijzondere gast bij ons in de uitzending, namelijk Boris Berra, radiopiraat van de zender De Hoerenloper uit Vlierde. Toen hij met zijn landgenoten naar Zwitserland is gevlucht, ging hij gewoon door met het bedrijven van zijn piratenzender. In het begin werd hij nog gedoogd van de Zwitserse overheid.
Het mocht de afgelopen jaren weer. Er werd niet gecontroleerd en er werden geen boetes uitgedeeld. En nu is het zo dat het weer echt verboden is door de minister.
Nu is alles anders. Hij werd bedreigd van hoge boetes. Niettemin blijft zijn zender De Hoerenloper heel erg populair bij de Nederlandse bevolking van Zwitserland.
En aangezien we dus nu weer in het nauw gedreven worden, verwacht ik dat de populariteit weer gaat toenemen. Maar ik moet daarbij zeggen, dat het de laatste tijd niet was geen grote vetpot. Ik heb de bodem van de schatkist in zicht zien komen. Dus het mag wel weer een beetje wat populairder worden. Het begint een beetje af te sterven, ben ik bang.
Juist op tijd komt nu een aanbod van Radio Beren, Rabe. Hij mag hier terechtkomen met de Hoerenloper. Hoewel Boris Berra heel erg van de onafhankelijkheid houdt, is hij wel tevreden dat hij nu aan de Randweg 21 mag komen.
Ja, ik denk dat we gewoon in dat huis kunnen aanschuiven en gewoon meedoen. Daar staan we zeker voor open, als ik even zelf mag solliciteren. Graag.
Het is dus heel erg spannend. Wij verheugen ons nu al op de nieuwe RAF Boris Berra. Dames en heren, dit was de laatste uitzending van het Rabe Info deze week. We horen elkaar weer op maandag. Ik wens jullie een prettig weekend. Tot sinaasappel, de mazzel. Doei.
Rabe Info.
Das war der Radioblog von Michael Spahr in Niederländisch. Eine kleine Warnung, wie das Info tönen könnte, wenn der Klimawandel nicht gestoppt wird und Bern zu einer holländischen Kolonie würde.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Freitag, dem 4. Dezember. Alle Infosendungen als Podcast zum Nachhören finden Sie auf rabe.ch. Neues aus der Inforedaktion gibt es wieder am Montag, wie gewohnt um 11 Uhr vormittags. Beigetragen zur heutigen Sendung haben Michael Spahr und Veronika Köppel. Und Radio Korax am Mikrofon verabschiedet sich Lucia Vasella. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.